Schloss mit Lustig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schloss mit Lustig, dem Podcast von WDL, mit dem wir dir das WDL-Feeling näher bringen wollen, mit dem wir dich zu Hause ermutigen und pushen wollen in deinem Alltag. Da, wo du gerade bist. Und wo wir gerade sind, ist besonders, wir sitzen hier und haben eine Live-Podcast-Aufnahme. Bei mir mein wahnsinnig toller, besonderer Gast heute, Frederik Thielkes.
Frederik hat meine Mama immer gesagt, aber du darfst aussagen. Ich heiße so. Also,
das klingt nach einer Entschuldigung. Ich heiße so. Genau, und wir sitzen hier gerade, wir sind umringt von richtig wunderschönen Menschen. Macht mal Lärm. Yes! Wir haben mal wieder eine Live-Podcast-Aufnahme. Wir sind hier gerade mit auf einer Freizeit und das ist so cool. Wir hoffen, dass es nicht gleich irgendwie anfängt, in Strömen zu regnen. Aber wir haben gesagt, wir ziehen es durch. Auch wenn wir hier gleich im strömenden Regen sitzen, wir ziehen es durch. Und es ist so cool, dass du da bist, Freddy.
Es ist so schön, hier zu sein. Ich liebe diesen Ort und ich bin großer Fan von eurem Podcast.
Bist du selber ein Hörer von Schloss und Lustig?
Ich bin selber ein Hörer, ja. Aber wobei, ich schaue die Folgen auf YouTube, weil ich gern sehe, was da so los ist und ich lieb's.
Hast du schon mal gesehen, dass in unserer, ich glaube, zweiten Folge, ja, doch mit Ecki Kraumann, ist tatsächlich jemand durchs Bild gelaufen im Tutu. Ist dir das aufgefallen?
Ist mir nicht aufgefallen, obwohl ich die Folge gesehen habe. Seltsam.
Ja, das
mal
sind
gucken,
alle.
Wer heute hier durchs Bild läuft.
Ja, da passieren immer allerhand lustige Dinge und die FSJ machen sich da immer mal wieder einen Scherz. Das ist eigentlich ganz witzig.
Ich bin gespannt.
Ja, sehr, sehr geil. Ich freue mich so, dass du da bist und dass wir hier gemeinsam diesen Podcast machen. Weißt du, dass du einer der ersten Leute bist, mit denen ich so mal Freizeit gemacht habe irgendwie? Bei einer Jugend in einer Freizeitreitleitungsrolle. Also so, du hast mich erlebt als so in meinen ersten Stunden als Freizeitleiterin bei WDL, als ehrenamtliche Freizeitleiterin. Krass. Da warst du dabei.
Ich wusste das nicht, aber ich kann mich natürlich noch daran erinnern und ja, ist mega schön. Also ich liebe es hier zu sein.
Wir kennen uns also schon sehr, sehr lange.
Wann war das denn? Wie lange ist das schon her?
Boah, in dem Jahr, als Leonhard geboren ist.
Ja, das ist über acht Jahre,
ja,
fast neun.
Krass. Ja. Das muss man nämlich jetzt auch sagen. Das finde ich so, das ist einfach nur crazy. Deine Frau sitzt auch hier hinter uns, liebe Kathi. Und ihr habt einfach einen Freizeitbaby aus euch rausgepresst.
Also, keine Sorge,
nicht in einem eurer Zimmer, wo also ihr gerade schlaft, nein.
Ihr stimmt nicht, sondern es war eigentlich nur meine Frau. Also ich nehme da keine Credits an, weil also es war einfach nur krass von meiner Frau. Ich dachte einfach nur, ey, cool, Freizeit, ich liebe WDL-Freizeiten und meine Frau ist halt schwanger, das machen wir.
Kann man halt im neunten Monat mal machen.
Ja. Und jetzt ist unser Sohn einfach während der Freizeit im Starnberger Krankenhaus geboren. Ich würde gern sagen, auf der roten Badematte, aber das wäre vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber krass war es nicht von mir, sondern von meiner Frau.
Die Blutflecken hätte man nicht so gesehen. aber das Krasse ist ja auch irgendwie, dass ihr dann einfach so im Krankenhaus, ihr habt ein Baby aus euch raus, also Kathi hat ein Baby aus sich rausgepresst und dann seid ihr einfach wieder auf die Freizeit gekommen.
Ja.
Das finde ich so wild.
Das war so ein bisschen naiv und im Nachhinein finde ich es auch ein bisschen wild, aber es hat sich gut angefühlt und ja. Also krass war es von meiner Frau, nicht von mir, aber irgendwie ist es auch irgendwie voll schön und Teil unserer Familie und Geschichte und wir lieben es hier zu sein. Und jetzt ist der Leo, der hier geboren wurde, auf seiner ersten Soff, also der Kids-Freizeit drüben in der Burg und wir waren super aufgeregt und wir lieben es einfach, als Familie hier zu sein.
Geil, wie ist das für dich als Papa? Irgendwie so, wie geht's ihm da drüben? Hast du den mal gesehen zwischendurch? Weißt du überhaupt irgendwas?
Ich bin super aufgeregt, also ich war total aufgeregt vorher, nicht wegen den Sessions hier morgen, sondern weil mein Sohn auf seiner ersten Freizeit ist und ich bin mehrfach an ihm vorbeigegangen und hatte so einen Moment so, gehe ich jetzt hin oder nicht? Und ich hatte mir vorher vorgenommen, ihn einfach in Ruhe zu lassen und ich bin so hinter ihm am Tisch, stehe so hinter ihm, alle an seinem Tisch sehen mich außer er und ich denke so, na komm, das ist jetzt voll peinlich, lass ihn einfach in Ruhe und ich gehe wieder weg. Und solche Momente habe ich immer mal wieder, wenn ich ihn da drüben sehe, aber ja, es geht ihm richtig gut und er liebt's.
Cool, boah, krass, ich stelle mir das echt aufregend vor. Und auch irgendwie cool, dass ihr da seid, aber auch irgendwie krass, weil man ist ja dann immer wieder damit konfrontiert. Richtig krass. Und Leos erstes Kind, aber ihr habt tatsächlich 4 Kids insgesamt und so unfassbar süße Kids. Und ich finde es krass, dass ihr als Familie hier seid und diese Freizeit macht. Du bist auf dieser Freizeit gerade unser Preacher. Das heißt, du machst die Morgensessions und hast da so geilen Input. Das ist so cool. Du bist also Papa, du bist Ehemann, du bist ein geiler Preacher. Du bist eigentlich von Job Lehrer.
Das ist richtig, genau. In der 6. auch? Klasse. Also ich komme jetzt in die 7. eigentlich, fällt mir gerade auf. Ich habe ja auch gerade Sommerferien. Also ich komme jetzt mit meiner Klasse in die 7. Klasse, genau, an der Förderschule. Also ist keine normale Regelschule, sondern wo Schüler sind, die emotional-soziale Schwierigkeiten haben, die manchmal sehr aggressiv sind, manchmal sehr wild, manchmal sehr körperlich, manchmal einen auch jemandem auf die Fresse hauen oder so.
Hast du da schon mal eine gefangen?
Ich selber habe schon auch blaue Flecken mal gehabt, aber ich wurde noch nicht geschlagen. Aber ich bin in einer Schule, wo jeder Lehrer auch ein Funkgerät dabei hat. Also da gibt es auch mal brenzliche Situationen. Aber ich liebe sehr und ich liebe meine Schüler sehr und die lieben mich. Und die schicken mir auch Fotos und Videos aus ihren Ferien. Und ein Schüler hat mich schon zu Hause besucht, jetzt vor 2 Wochen. Und also ich liebe die Arbeit.
Darf man das? Also darf man das irgendwie? Oder ist das
also
eine Grauzone?
Ich würde jetzt niemals Kontakt mit meinem Schüler aufnehmen. Jetzt, also der Kontakt geht nicht von mir aus. Mhm. Und das ist meine Regel. Ja, wenn der Schüler mich anschreibt, ja, dann schreibe ich zurück. Und jetzt in dem Fall hat der Schüler zum Beispiel vom Handy seines Vaters geschrieben. Das heißt, ich wusste schon mal, die Eltern wussten das. Und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, hey, kommt doch mal bei mir zu Hause vorbei. Aber wenn die Schüler Bock haben, wenn die Schüler Bock haben, mich zu besuchen mit meiner Familie, dann mache ich das. Und dann bin ich einfach mit meinem Schüler und meinen Kids zusammen ins Skatepark gegangen und wir hatten eine gute Zeit. Ja.
Ist das ja so crazy. Wie ist denn es für dich, Papa zu sein? Also wie würdest du so, wie ist Papa sein für dich?
Das ist verrückt. Also es ist wunderschön. Also was ich liebe am Papa sein ist, man hat immer jemanden zum Spielen. Also ich spiele super gerne und ich weiß noch genau, unser erstes Weihnachten mit Kind, mit dem Leo, der war super klein. Ich habe ihn einfach dahingelegt, meine Carrera-Bahn ausgepackt, so mein liebstes Weihnachtsgeschenk als Kind. Habe ihn in die Mitte gelegt, die Carrera-Bahn ist um ihn rumgerauscht und ich hatte mega Spaß und habe mich schon gefreut auf all die coolen Momente, die ich mit meinen Kindern haben werde. Und wir spielen viel und das liebe ich. Aber bei 4 Kindern gibt es natürlich auch viele Bedürfnisse, die es zu stillen gibt. Wenn der Leo, der wird jetzt 9 und unsere jüngste Tochter Anne wird jetzt 2 und da ist einfach so viel dazwischen und da liegen auch Welten dazwischen, was die gerade brauchen, worauf die Bock haben und das ist manchmal echt schwierig. Mhm. Als Papa hat man chronisch und auch als Mama übrigens Schlafmangel und man wünscht sich einfach mal in Ruhe auf Toilette zu gehen, weil wenn man abschließt, treten die fast die Tür ein und wenn man nicht abschließt, hat man plötzlich einen auf dem Schoß sitzen. Genau, das sind so Momente, wo man denkt so, genau, aber sonst ist es einfach ein wildes Abenteuer und ich lieb's, genau.
So krass, wow. Ich finde das so faszinierend. Ich liebe das aber auch, euch zu erleben, weil ihr seid so eine krass authentische Familie und so eine krass dankbare Familie. Ich liebe, wie deine 2-jährige Tochter einfach irgendwo pennt. Ich habe gerade heute Morgen hat deine Frau Kathi so gesagt, ja komm, jetzt schlafen. Und dann hat sie sich einfach quasi, dann war's das. Ich dachte so, wie unkompliziert ist das denn? Das fand ich schon,
Man
geil.
Muss nur müde genug sein.
Ja, das stimmt wahrscheinlich.
Ich glaube, auf so einer Freizeit ist, man ist immer müde, aber glücklich. Und das trifft auch auf unsere Kinder zu. Also.
Wie würdest du euch als Family so beschreiben? Wie seid ihr so, seid ihr so eine super witzige Familie? Seid ihr eine verschmuste Familie? Seid ihr eine? Also gibt es da irgendwie so ein Adjektiv, das deine Familie beschreibt oder mehrere?
Also wir sind liebenswert, aber chaotisch. Also bei so vielen Menschen.
Ich gucke gerade mal über meine Schulter, ob deine Frau nickt oder was. Ja, sie hat so einen Nicken, Kopfwackeln hat sie.
Ja, also manchmal kriege ich einen Schweißausbruch, bevor ich das Haus schon verlassen habe. Bei dem Versuch einfach, seine Jacke anzuziehen und seine Kinder fertig zu machen und seine Kinder anzuziehen und allen die Schuhe anzuziehen. Und wenn der Letzte die Schuhe anhat, dann hat der Erste wieder die Windel voll. Und also manchmal absolutes Chaos, wenn wir irgendwo hinwollen. Genau, aber liebenswert, chaotisch trifft es, glaube ich, genau.
So, cool. Und neben Familie, neben Lehrer sein, was gibt's denn noch, was du so besonders gerne machst?
Ja, also mein Herz schlägt wirklich dafür, vor allen Dingen auch junge Menschen durch die Bibel für Gott zu begeistern. Deswegen bin ich auch hier. Abgesehen davon, ich mache gern Sport. Ich bin jetzt schon in einem Alter, wenn man fällt, dann fällt man richtig. Also ich habe immer gerne Sport gemacht und jetzt fange ich zum Beispiel wieder an, mit meinen Kindern ins Skatepark zu gehen oder so. Und ich habe früher gerne geskatet und jetzt merke ich, boah, wenn ich jetzt falle, dann falle ich richtig und ich tue mir auch richtig weh. Ja.
Aber das ist nicht spannend. Als Kind juckt einen das voll oft gar nicht so. Aber nee. Ich finde, als Erwachsener ist man dann so, A, tut A, schwer, B, hat man auch so Schiss. Und ich finde, manchmal, weil man so Schiss hat, verkrampft man irgendwie anders und tut sich auch wirklich weh.
Ja, meine Kinder fallen so oft irgendwo runter. Allein hier auf der Freizeit sind meine Kinder schon mehrfach irgendwo runtergefallen. Und man denkt so, oh, bestimmt hast du was gebrochen. Aber Kinder sind einfach irgendwie krass, ja. Und ich falle einmal hin im Skatepark und habe mir direkt vor 3-4 Monaten direkt das Handgelenk gebrochen.
Wirklich?
Ja.
Krass.
Ich werde einfach alt, so ist es.
Aber da bist du ein bisschen, hast du dich mal mit David Jodert, meinem hier Kollegen, auch über Skaten unterhalten?
Habe ich, ja. Und der ist auch ein bisschen neidisch auf den Skatepark, den wir vor der Haustür haben, genau. Aber der kann sogar einen Kickflip, das ist krass.
Wenn man Kickflip kann, dann ist man krass. Der nämlich auch so ein bisschen, der hat sich da letztens auch richtig wehgetan. am Knöchel vom Skaten.
Ich glaube, wenn man skatet, dann muss man Bock haben auf Schmerzen.
Krass.
Ja,
ja, wow. Also mein Hobby wird's nicht. Cool, okay, du skatest gerne. Richtig, richtig krass. Und jetzt haben wir dich ja so ein bisschen kennengelernt und ich habe dich so über deine Familie gefragt, so was du sonst gerne machst. Aber du bist ja auch Lehrer. Und ich habe dann so gedacht, an was denke ich so, wenn ich auch so irgendwie ja an meine Schulzeit denke. Und eine Sache, die ich da einerseits cool fand, aber auch irgendwie richtig scheiße, waren Diktate. Und ich würde jetzt gerne mit dir dich ein Diktat schreiben lassen. Und ich habe hier dir Zettel mitgebracht. Und ja, für alle, die gerade hören, ich werde euch das gleich beschreiben, was hier passiert. Und Edding, und du darfst gleich Wörter aufschreiben, die ich dir sage. Und wir gucken, ob du die richtig aufschreibst. Wir fangen ein bisschen einfach an.
Das ist meine Achillesferse, Melli, ne? Also Rechtschreibung auf jeden Fall.
Hey, ist ja perfekt. Super. Dann wird das ja genau richtig. Okay, also das erste Wort.
Meine Frau lacht mich schon aus, weil das ist einfach immer kriege ich Ärger von meiner Frau, weil ich in irgendwelchen Predigten in der PowerPoint irgendwie Kommata vergesse oder Wörter falsch schreibe. Aber let's go.
Also sie hat gerade ermutigend, du schaffst das, reingerufen. Also das erste ist einfach Serendipity. Warte mal, jetzt muss ich selber kurz. Serendipität. Das heißt, das Glück, etwas Wertvolles oder Überraschendes zu entdecken, ohne danach aktiv zu suchen. Schreib's ruhig so groß, dass du es gleich in die Kamera halten kannst. Sei stolz auf deinen Rechtschreibfehler. Also Serendipität. So, halt's mal hoch in die Kamera.
Ja, ich habe jetzt selber schon einen Fehler rausgehört, aber das ist garantiert falsch.
Okay, warte, wir zeigen es euch mal in die Kamera. Serendipität, ich guck mal. Serendipität, nee, Haken dran. Das erste Mal ist richtig.
Ey, ich wusste noch nicht mal, was
großer
das heißt.
Großer Applaus, Freddy hat Freddy das erste Mal richtig gut gemacht. Okay, zweites ist, also das Wort beschreibt die Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Gehirns mittels EEG. Und das Wort ist Elektroenzephalographie. Elektroenzephalographie. Okay, jetzt bin ich gespannt. Freddy schreibt ganz fleißig. Könnt ihr selber mal mit überlegen, ob das, wie ihr das schreiben würdet. Also Elektro, stimmt. Enze, nee, das ist ein E hier schon mal.
Oh.
Vielleicht habe ich es aber auch undeutlich gesagt. Das war ja das Problem, finde ich, in der Schule, wenn die Lehrer das dann schon so gesagt haben.
Ja, wenn die das so reinnuscheln ins Mikro, wie die Melli dann.
Enzephalographie. Alter, nur ein Fehler. Okay, okay. So einen Mittelapplaus brauche ich hier mal für Freddy. Ja, so ein Mittelapplaus. Und dann ein letztes Wort.
Ich bin
Wort
schon
für
sehr
dich.
Stolz auf mich. Das ist nur bis jetzt nur ein Fehler drin. War.
Okay, das letzte Wort. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Das ist die Angst vor langen Wörtern. Okay, die ich
die
dir gleich sage.
Auf jeden Fall.
Und das ist das Wort. Hippopotomonstrose Quippedaliophobie. Eine Hippopotomon. Das ist so ein Zungenbrecher. Ich kriege das gar nicht richtig durch. Hippopotomonstroses Quippedaliophobie. Hippopotomonstroses Quippedaliophobie. Die Angst vor langen Wörtern. Das ist, ich frage mich, wie
also,
sich die Angst vor langen Wörtern
nicht
tatsächlich
ich
äußert. Also schreist du bei jedem langen Wort oder ist
also,
einfach nur so eine...
Ich habe definitiv Angst davor, okay, in einem Podcast live lange Wörter aufschreiben zu müssen und dann auf Rechtschreibung korrigiert zu werden. Also ich habe,
so
was
schlecht,
es auch immer ist,
ist
ich habe es
so
auf jeden Fall.
Okay, also hier sehen wir Hippo, wird tatsächlich ein bisschen nicht... Das wird mit I und Doppel-P...
Wie das Nilpferd,
das
also?
Mal, wie das Nilpferd, also Hippo.
Also vielleicht die Angst vor Nilpferden.
Potomonstroses. Hier kommt jetzt wieder ein E hin.
Oh, das sieht schlecht aus.
Quippedaliophobie. Hey, nur zwei, ein, zwei, drei, vier Buchstaben falsch. Finde ich gar nicht schlecht bei so 500.000 Buchstaben. Das hat, das
okay.
Hat jetzt auch wieder einen großen Applaus verdient, finde ich.
Was ich toll finde, Melli, dass du mich mit Grün korrigierst, ja? Kennst du das, wenn dein Lehrer dir eine Klassenarbeit zurückgibt und du siehst einfach nur rot? Das ist kein
war
gutes
Gefühl.
War das
viel bei dir so in der Schulzeit? Oder warst du so ein Streber?
Ich war kein Streber, ich war so mittelgut. Ich war ganz okay. Aber ich mache mir darüber Gedanken, wenn ich die Arbeiten und Tests meiner Schüler korrigiere, weil eigentlich so ein Lehrer nimmt eigentlich immer einen Rotstift. Und warum eigentlich? Also warum nicht mal eine andere Farbe? Genau.
Was wäre so, weißt du, welche Stifte ich am coolsten fand in der Grundschule?
Glitzerpink oder?
Ja, auch, das ist jetzt heute. Aber so, die so ganz viele so Farben in einem hatten.
Ja.
Gibt's die noch?
So ja, die so gibt's Stifte, noch. Ja? Die gibt's noch. Meine Kinder haben die auch im Mäppchen. Ja.
Und wenn die dann noch von Diddle waren, kennt ihr Diddle noch, die hier sitzt? Diddle, ist es euch ein Begriff? Okay, ein paar nicken, Fall. Ein paar Diddle, nicht. Ja. Und wenn es da noch von Diddle war?
Dann war man krass.
Dann war man krass. Zumindest noch in der ersten, zweiten Klasse. Krass. Okay, Freddy, das hast du jetzt bestanden. Cool. Ich habe mir das, du hast das sehr gut gemacht. Ich habe es mir ein bisschen, ich frage mich gerade, wie cringe das war oder nicht, dieses Aber ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Und wir sind da gerade gut gekommen. Und es hat auch überhaupt gar nichts zu tun, dieses Kennenlernspiel, mit dem, worum es heute eigentlich gehen soll. Aber da probiere ich mich jetzt an einer guten Überleitung. Heute soll es nämlich ums Thema Identität gehen. Und du bist für mich jemand, der so, ich liebe es, mich mit dir zu unterhalten, weil du so eine Tiefe hast. Und so, da auch mit dir irgendwie so, man wird so mit in deine Gedanken genommen und das schätze ich so, wenn du redest oder auch dich auf der Bühne zu erleben. Und deswegen war es mir so wichtig, dich hier für diesen Podcast zu haben und da am Start zu sein und mit dir darüber zu reden. Und bevor wir so über Identität reden, was würdest du sagen, ist denn eigentlich Identität?
Also Identität ist
also
so,
in deinem, ja, so ist ja ein riesen philosophisches Konzept und so, aber so für Freddy Thielkes, was ist für dich so Identität?
Also die Frage, die wir ja sofort mit Identität verbinden, oder ich zumindest, ist die Frage, wer bin ich?
Mhm.
Ja? Und wenn du mich fragst, wer ich eigentlich bin, dann würde ich zuallererst sagen, okay, ich bin der Freddy, ich wohne in Wiel, ich bin Lehrer, ich bin verheiratet mit meiner Frau Kati, ich habe 4 Kinder, ich spiele gern Fußball, mache gern Sport. Und wenn man mal so überlegt, wie die Antworten dann aussehen, dann sind das eigentlich alles Dinge, die nicht in mir liegen, sondern das sind alles Dinge aus meinem Umfeld.
Mhm.
Ja? Also Identität spiegelt so vielleicht im tiefsten Innern unser Wesen wieder, wie wir geschaffen sind.
Mhm.
Ja? Und ich glaube, dass die bessere Frage als wer bin ich, wem gehöre ich oder für wen lebe ich eigentlich ist. Und dass das auch einen Kern von Identität ausmacht.
Okay, krass. Also du würdest sagen, wenn man so sagt, also man verbindet oft die Frage damit, so was macht mich so aus? Also so ich mein Job, mein Familienstand und so weiter. Aber eigentlich sagst du, sollte man bei Identität vielmehr die Frage stellen, zu wem gehöre ich?
Ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die man sich im Leben stellen kann. Diese Frage ist nicht, wer bin ich, sondern wem gehöre ich? Für was lebe ich? So kann man es vielleicht auch ausdrücken. Diese Frage ist viel wichtiger und viel grundlegender auch für Identität.
Mhm.
Weil alle Dinge, die ich genannt habe, und ich könnte noch viele anfügen, ja, ich liebe gutes Essen, ich liebe Burger, ich liebe Frittiertes, ja,
oh,
ich gucke gerne NBA. Aber das sind alles Dinge, die eigentlich nicht mein Wesen ausmachen, sondern die eigentlich außerhalb von mir liegen.
Mhm.
Ja, und die mich natürlich auch beeinflussen in meinem Sein, klar. Aber ja, ich glaube, dass die Frage, wem gehöre ich, die eigentlich wichtigste Frage im Leben ist. Und dass die viel mehr eigentlich mit Identität zu tun hat. Ja.
Und das ist das, was die Identität so ausmacht, würdest du sagen?
Ja, ich glaube, all die Dinge um mich herum, ja, die ich liebe und die mich auch ausmachen, also meine Familie, den Sport, den ich liebe, das Essen, ja, meine Klasse, in die Schule gehen. Das sind natürlich alles Dinge, die auch einen Einfluss auf mich haben und mein Sein haben. Aber die liegen nicht in mir selbst.
Mhm.
Ja? Das heißt, wenn ich die Frage, wer bin ich, oder die Frage meiner Identität, die Antwort darauf liegt nicht in mir selber, wenn ich in mein Herz gucke und mich auf die Suche begebe, sondern die Antwort liegt eigentlich woanders. Und ich glaube, das ist die Frage von Identität. Ich meine, das ist die Frage, die junge Leute so sehr beschäftigen auch in ihrer Jugend. Und überall versucht man besonders individuell zu sein. Man versucht, sich abzugrenzen von anderen Menschen. Man versucht, besonders zu sein. So war es bei mir auch. Ja? Ich hatte eine fancy Frisur und man wollte irgendwie was Besonderes sein. Und ich weiß noch gut, wie, keine Ahnung, ich zum Beispiel mit 16 bin ich auf die Sonnenbank gegangen. Ich bin noch nie auf die Sonnenbank gegangen in meinem Leben und auch danach nie wieder. Aber ich bin auf die Sonnenbank gegangen und ich dachte, es wäre cool, mir so 2 Buchstaben auf die Brust zu kleben, damit ich danach sowas wie ein Tattoo habe. Und für ein Jahr standen da die Buchstaben LP für die Band Linkin Park, die ich damals ganz cool fand. Mittlerweile nicht mehr so, weil ich verstehe, was sie singen, aber einfach mit dem Bedürfnis, was Besonderes zu sein, irgendwie aufzufallen, individuell zu sein. Und das ist was auch, was mit Identität zu tun hat. Wir wollen irgendwie unseren Platz finden und suchen in einer Welt, die wirklich verrückt ist.
Ja.
Und, ja.
Ich stelle mir gerade so bildlich vor, wie du einfach auf so einem Solarium liegst und einfach so LP so auf deine Brust geklebt hast.
Ich hatte keine Ahnung von Sonnenbank. Ich bin auf die höchste Stufe gegangen für 20 Minuten. Ich bin rausgekommen, war krebsrot.
Und
man hat das wirklich für ein Jahr gesehen. Das war wirklich einfach total dumm.
Ja, ich habe mich schon gefragt,
dumm.
Ob du einmal und dann immer die gleiche Stelle abgeklebt hast. Oder?
Nein.
Krass.
Ja, es war einfach nur dumm. Einfach aus dem Bedürfnis heraus irgendwie vielleicht aufzufallen, was Besonderes zu sein, mich abzugrenzen von anderen. Und ich denke, glaube, das hat auch ganz viel mit Identität zu tun. Ja? Wir glauben immer, wir müssen uns irgendwie abgrenzen und was Besonderes sein. Und ja.
Aber ist das denn so schlecht? Also ist das denn so schlecht, sich irgendwie abzugrenzen, irgendwie besonders zu sein? Ich finde, dass damit mit diesen Adjektiven könntest du unsere Christenheit auch irgendwie beschreiben. So, wir sondern uns gewisser Hinsicht ab. Wir sind nicht wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, weißt du, wir machen unser eigenes Ding. Ist das nicht genau das, was uns beschreibt?
Ja und nein. Also ich glaube, dieses Bedürfnis liegt in unserem Herzen, was Besonderes zu sein. Aber ich glaube, wir stillen es nicht, indem wir uns zwei Buchstaben auf die Brust kleben und auf die Sonnenbank gehen oder so oder eine fancy Frisur haben. Sondern was uns zu was Besonderem macht, ist, dass wir zu Gottes Familie gehören. Mhm. Ja? Dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir, wie du schon gesagt hast, wir sind eine völlig neue Schöpfung. Mhm. Ja? Wir sehen aus wie normale Menschen, aber also wir sind Bürger des Himmels jetzt, ja. Wir sind wie Fremde in einer Welt und wir gehören zu Jesus und wir sind was ganz Besonderes. Aber dieses Besondere ist eben nicht zu finden in Dingen dieser Welt, ja. Und ich glaube, so die Frage, wer bin ich, und die Frage von Identität, die Welt versucht, die zu beantworten, indem man sagt, hör mal in dich rein, hör mal in die Tiefen deines Herzens. Was liegt da drin? Was fühlst du? Wer bist du? Ja, also Gefühle gleich Identität. Und ich glaube, wenn ich in mein Herz gucke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei euch ist, da sind ganz viele schlechte Dinge auch in meinem Herzen, wenn ich lang genug in mein Herz schaue und höre. Und das sagt auch die Bibel, ja. Also nichts ist so undurchdringbar wie das menschliche Herz. Also es ist unheilbar krank. Das steht in Jeremia 17, Vers 9. Und wenn ich lang genug in mein Herz reinhöre, was da ist, dann kommen Dinge in meinem Herzen hoch, die nicht gut sind, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist auch bei jedem Menschen so. Und deswegen glaube ich, dass die Antwort auf die Frage, wer bin ich, nicht in meinem Herzen oder in mir drin liegt, sondern bei Gott. Ja? Und ich glaube auch, in der Bibel gibt es eigentlich nur zwei Formen von Identitäten. Ja? Wir sind was Besonderes, aber was uns besonders macht, unterscheidet uns von dieser Welt und von fancy Frisuren oder irgendwelchen Tattoos oder Buchstaben auf unserer Brust, die wir bei dem Versuch, fancy zu sein, uns auf der Sonnenbank geholt haben. Sondern was uns besonders macht, ist Jesus. Und die zwei Identitäten, die ich da in der Bibel sehe, ist einmal Adam. Ja, und die andere Identität ist Jesus. Und also Adam, der als Ausdruck, ja, in Adam haben wir alle gesündigt, haben es alle versaut, ja, und wir alle können uns mit Adam auch identifizieren, weil, also ich habe meine ganz eigenen Probleme in meinem Leben und ich bin nicht sauer auf Adam, dass er es versaut hat, sondern, also wir sind einfach gefallene Menschen und die zweite Identität ist in Jesus. Und was uns so besonders macht, ist, dass wir jetzt Gottes Kinder sind und das macht uns besonders und auch einzigartig und wertvoll und geliebt.
Was denkst du, warum ist das Thema, also ist das Thema deswegen so zentral für uns, weil es so viel von dem bestimmt, wie ich auf mich dann auch schaue? Also wenn du das so, wie du das gerade beschreibst, zu sagen, ich hole mir das von außen ab von Gott, der sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind, das ist deine Identität, versus ich gebe mir das irgendwie selber, ich spreche mir irgendwie selber eine Identität zu, was ja irgendwie bei mir sehr tagesformabhängig wäre, welche Identität ich mir zuspreche.
Ja.
Von geiler Sau zu größtem Versager. Also wäre das irgendwo, würde sich das mal so einpendeln. Also warum würdest du sagen, ist es so zentral für uns? Weil es so viel ausmacht, weil es so viel bestimmt. Warum ist es so eine zentrale Frage und so eine zentrale Frage mit so krass viel Unsicherheit?
Weil wir in einer unsicheren Welt leben, würde ich sagen. Und weil wir werden zu dem, was wir anbeten. Also wir werden zu dem, was wir anbeten. Und ganz einfach gesagt, wenn ich einen Comedian toll finde und ich ziehe mir da Videos von rein bei YouTube, dann, das kennt ihr vielleicht alle, und dann fängt man irgendwie an, die gleichen Witze zu machen und plötzlich die gleichen Sachen zu betonen, die die Person betont. Weil wir als Menschen, wir sind geschaffen als Ebenbild Gottes. Und ein Ebenbild ist wie im Grunde ein Spiegel. Ja? Und wenn ich lang genug irgendeine Serie schaue, ja, und über versaute Witze lache, dann fange ich an, diese versauten Witze zu machen. Das hat einen Einfluss auf meine Identität, auf mein Sein. sein, weil ich werde zu dem, was ich anbete. Ja? Damals fand ich Linkin Park ganz toll. Ich hatte keine Ahnung, was die gesungen haben, aber irgendwie, weil ich es so toll fand, das war irgendwie vielleicht was, was ich im weitesten Sinne vielleicht auch angebetet habe, habe ich mir davon diese, wie idiotisch, diese Buchstaben mir auf die Brust zu kleben. Das ist ja völlig affig.
Ich merke, das ist echt
affig,
ein Thema,
ey,
für dich.
Ich habe das, nee, ich denke da jetzt gerade so drüber
Frage
nach, wie dämlich
das
so ist.
Auf die Sonnenbank zurück.
Ich kann auch andere Beispiele
Nein,
nennen,
ich
aber
das,
ich glaube, in
das,
unserem Herzen, so als Spiegel, ja, also wir sind wie so ein Spiegel geschaffen, ja, wir werden zu dem, was wir anbeten. Ja. Und wenn ich mich lang genug mit Fußballern umgebe oder Fußball angucke, dann ist Fußball etwas, was eine Auswirkung hat auf mein Sein und meine Identität, ja, weil wir eben wie so ein Spiegelbild geschaffen sind. Und
und für, ja, dich ist es, also weil, ich meine, die Sachen so an sich sind ja jetzt erstmal nicht schlimm. Also
nein,
ich
überhaupt
kann
nicht.
Linkin Park noch heute mitbrüllen, ja, oder auch Fußball so, ne? Du bist ja selber, also ich bin jetzt nicht der Fußballprofi, aber ich meine, die Sachen, die du beschreibst, sind jetzt alle ja nicht Sachen, die tendenziell schlimm sind. Ich glaube, worum es dir geht, ist so dieses,
genau,
ist das das,
genau,
wonach ich mich ausrichte, oder ist es das, oder ist es Gott, oder,
genau,
ist es Jesus?
Worüber ich mich definiere, mhm, in meinem Sein, also... Finde ich super, dass du das nochmal sagst, weil also nichts in dieser Welt ist schlecht, ja, keine Sache ist schlecht, ja, kein Medikament ist schlecht, ja, das gleiche Medikament, was jemand benutzt, um Schmerzen zu lindern oder Krankheit zu heilen, kann jemand anders benutzen, um seine Sucht oder Abhängigkeit zu stillen. Und das, was böse ist, ist das menschliche Herz, mhm, ja, Sprüche 17, Vers 9, also ist immer unser Herz, das etwas missbraucht, ja, und was früher Götzenanbetung war, wo sich jemand vielleicht irgendwie irgendein goldenes Tier gebastelt hat und dann angebetet hat, das sieht heute anders aus, ja, in dieser Welt, ja, es ist gut, auf seinen Körper zu achten, aber wenn das zu so einem Ideal wird, einfach, was du so sehr liebst, das so sehr dein Alltag und Sein bestimmt, ja, dann ist es was, was du anbetest, mhm, ja, und das ist für mich ein interessanter Gedanke, wenn wir über Identität reden, weil es nicht die Frage, wer bin ich, die im Zentrum steht, sondern die Frage, wem gehöre ich? Und das ist zum Beispiel, wir lesen ja gerade hier auf der Freizeit den Timotheusbrief, also den zweiten Timotheusbrief, und super spannend, wie Paulus seine Briefe anfängt, ja? Also Anfang von einem Brief ist ja so, hey, wer schreibt den Brief und wer bist du? Und Paulus schreibt jedes Mal, er schreibt nicht, hey, ich bin Paulus, ich komme aus Tarsus, ich bin Dachdecker von Beruf früher, also der definiert Identität anders, sondern er schreibt immer, ich, ja, Apostel Jesu Christi. Also seine, mhm, Identität ist ganz in Jesus. Das ist, was sein ganzes Sein und seine Identität ausmacht. Und ja, ich glaube, also das Beste, was wir tun können, was uns passieren kann, wenn wir unsere Identität nicht suchen und finden in Dingen dieser Welt, sondern bei Jesus. Weil letzten Endes ist es, glaube ich, eine Sehnsucht in unserem Herzen, einfach diese Sehnsucht, jemand zu sein, die Sehnsucht, was Besonderes zu sein, die Sehnsucht, gesehen zu werden. Und was so verrückt ist, nichts in dieser Welt kann diese Sehnsucht stillen. Mhm. Und das bedeutet automatisch, dass es irgendwas außerhalb dieser Welt sein muss, dass diese Sehnsucht stillt. Und das ist Gott, das ist Jesus. Ja? Und die Formulierung in Christus, in Jesus, ist überall durch die ganze Bibel. Und ich würde sagen, das beschreibt am besten unsere Identität als Kinder Gottes.
Krass. Würdest du sagen, du warst schon mal irgendwann in so einer wirklichen Identitätskrise, also wo du selber nicht so wusstest, boah, wer bin ich eigentlich? War das die Linkin Park Brust-Sonnen-Tattoo-Zeit oder was, wo würdest du beschreiben? Also warst du da schon mal in so einer Krise?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. In meiner Jugend, also ich war sehr sportlich unterwegs und habe so ziemlich jeden Sport gemacht und habe mich sehr darüber definiert.
Mhm.
Also Sport ist super gut und ich mache heute noch gerne Sport. Macht mehr Sport, Leute. Aber es war eben was...
Glaub mir das zu sagen!
Aber es war eben was, worüber ich mich definiert habe.
Ja.
Und ich würde,
ja,
im Nachhinein sagen, was ich angebetet habe. Ja? Mhm. Ich hätte es getan, um Menschen zu gefallen. Ja? Um mein Ego zu pushen, um mich besser zu fühlen. Ja? Und das war dann eine Krise, zu merken, ey, das... Wie passt das zusammen? Das Bedürfnis, was Besonderes zu sein und Erfüllung zu leben, wie passt das zusammen zu der Nachfolge Jesu, zu Gott gehören? Bedeutet das jetzt, dass ich mich entscheiden muss, entweder ich habe ein erfülltes Leben oder ich folge Jesus nach? Und das war eine Krise für mich. Und das hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, nee, es ist nicht entweder ich habe Spaß in meinem Leben und Erfüllung in meinem Leben oder ich folge Jesus nach, sondern der Weg, dass ich all mein Sein, all meine Sehnsucht, all meine ganze Erfüllung in Jesus finde und dass er meine größte Freude ist. Und das war eine große Krise. Das habe ich jetzt ganz kurz in ein paar Sätzen beschrieben. Mhm. Das war eine große Krise, weil ich mich so sehr darüber definiert habe, was Menschen über mich denken und wenn du mich gefragt hättest, damals, wer bist du? Ich bin Sportler. Ich bin der, der überall runterspringt und überall reinspringt, der sich gern mal leichtsinnig irgendwelche Knochen bricht, der sportlich unterwegs ist, der ein Rückwärtssalto kann. So das, darüber habe ich mich so sehr definiert, ja. Und es war ein langer Weg dahin, wirklich heute sagen zu können, meine Identität ist in Jesus. Und ich bin was Besonderes, weil er mich liebt.
Krass, und jetzt könnte man ja sagen, boah, ist das denn so schlimm? Weißt du, ist das denn so schlimm, sich davon abhängig zu machen? Ist das denn so schlimm, da so drin zu sein? Aber wenn ich dich richtig verstehe, hast du wirklich gemerkt, das ist so...
Es ist schlimm. Ich würde sagen, es ist schlimm. Und der Grund, warum es schlimm ist, ist, wenn ich für die Anerkennung von Menschen lebe, dann werde ich von ihrer Ablehnung zugrunde gehen. Das heißt, jedes Mal, wenn Menschen mich nicht toll finden, dann stürzt mich das in eine Krise. Dann erschüttert mich das zutiefst in meinem Sein. Ja? Weil ich doch diesen großen Drang habe, dass Menschen mich sehen und toll finden und hübsch finden und cool finden. Und dann gehe ich von ihrer Ablehnung zugrunde, in dem Moment, wo sie mich nicht mehr toll finden.
Und ich finde das so spannend, weil also so einen guten Punkt, den du da gerade nennst, weil ich glaube, das trifft auf alles zu. Also ob das jetzt ist, sich abhängig zu machen von Menschen oder von irgendwas, egal wo ich meine Identität reinsetze, wovon ich mir die geben lasse, in dem Moment, wo das nicht mehr da ist, also wenn ich es von meinem Aussehen mache, hey, dann einen schlimmen Unfall habe und dann nichts mehr so ist, wie es war, wenn ich es von meiner Identität bestimmen lasse, von den Menschen um mich rum, von meinem Partner, von meiner Sexualität, von so Sachen, in dem Moment, wo das nicht mehr da ist und präsent ist, zerbricht ja alles. Also
zerbricht die Welt zusammen.
Komplettes Fundament, meine ganze Identität und finde das so einen guten Punkt, weil Jesus ist so der gleiche gestern, heute, alle Tage. Der zerbricht nicht einfach. Der ist nicht einfach nicht mehr da. Das heißt, das ist das, was bleibt. Irgendwie. Ja. Oder? Würdest du das so, ist das so gut zusammengefasst?
Das ist sehr gut zusammengefasst. Und das hört sich irgendwie im ersten Moment so platt an, aber es ist nicht platt. Das bedeutet die Welt. Also, dass Jesus mich liebt und dass er am Kreuz für mich gestorben ist, das bedeutet die Welt. Und so oft geben wir uns mit Anerkennung von Menschen zufrieden und ist das, was uns wirklich froh macht. Wenn doch das Allerwichtigste ist, was unser Vater im Himmel über uns denkt. Und vielleicht fällt mir auch eine coole Geschichte zu ein, weil das ist so ein bisschen wie wenn der Teufel das Preisschild einfach so vertauscht hat. Ja? Ist wie so ein Einbrecher, der nachts beim Juwelier einbricht, irgendwo bei Christie's, irgendwie, wo man schicke Ringe kaufen kann. Und der Einbrecher bricht nachts ein, öffnet die Vitrine, schleicht sie am Laser vorbei. Und was macht er? Er will den Alarm nicht auslösen und die Juwelen außer Haus bringen. Also nimmt er den 20.000-Euro-Ring, nimmt das Preisschild und vertauscht es mit dem Edelstahlring, wo 20 Euro draufsteht. Und am nächsten Tag geht er in den Laden und kauft den 20-Euro-Ring. Am nächsten Tag kommt quasi einer rein, der sich gerade verloben möchte mit seiner Freundin und die stehen vor diesem 20-Euro-Ring, an dem 20.000 Euro dran steht und voll, oh, was ein schöner Ring, guck mal, 20.000 Euro. Und das ist so die Billigversion von Identität, mit der wir uns zufrieden geben, wenn wir unsere Identität in den Dingen dieser Welt suchen und finden. Und
was ist denn mit Leuten, die jetzt vielleicht sagen, ey, mich hat eigentlich irgendwie mein Glaube oder Kirche in eine Art Identitätskrise gestürzt, weil ich da so eine krasse Strenge erlebt habe und ich musste ausbrechen und da wirklich so eine Identität und das, was die Person ausgemacht hat, so komplett zusammenbricht. Und ich meine, das passiert ja voll viel gerade, dass Leute ihren Glauben dekonstruieren. Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich finde ich es geil, wenn man an einen Punkt kommt, dass man seinen Glauben dekonstruiert und sagt, ich hinterfrage Dinge, ich stelle mir die Zweifel, ich mache mich unabhängig von Kirche und von diesen
dem
Dingen.
Glauben meiner Eltern.
Dem Glauben meiner Eltern und rekonstruiere das dann aber auch wieder und bleib da so nicht stehen. Aber was ist denn mit so Leuten, die sagen, ey, eigentlich hat mich genau das in eine Krise geführt?
Ich finde, das ist wirklich ein sehr schweres Thema und es betrifft mich ganz persönlich, weil einfach, ich glaube, jeder kennt Menschen, die einfach so bitter enttäuscht sind von Gemeinde und Kirche und Menschen, die in der Gemeinde sind und vielleicht auch Verantwortung haben und dich oder Menschen, die du liebst, verletzt haben. Und ich selber habe auch solche Sachen erlebt und ich finde es einfach so ein schwieriges Thema. Aber trotzdem bin ich jemand, der die Gemeinde liebt, nicht nur meine Gemeinde, sondern Gemeinde als solches. Und als Christ ohne Gemeinde ist man wie, weiß ich nicht, das Zebra, das durch, alleine durch die Savanne streift und ja, man ist leichte Beute und man braucht einfach diese Gemeinschaft. Das gehört zu unserer Identität als Kinder Gottes, dass wir in Gemeinschaft mit Menschen leben.
Aber was, wenn jetzt diese, genau diese Gemeinschaft quasi der Grund war oder der Grund ist, dass du sagst, ich irgendwie bin ich kaputt da dran gegangen. Was würdest du da raten?
Ich glaube, dass es wichtig ist, sich da Zeit zu nehmen und nicht einfach weiterzumachen. Und auch nicht, und auch nicht loszulassen im Sinne von, ey, Kirche ist nichts für mich. Ja? Weil Gottes Herz brennt für Kirche. Ja? Jesus hat sein Leben hingegeben für die Gemeinde. Gott liebt Gemeinde. Und so schwer das auch ist und so verletzt du auch bist und so verbittert du vielleicht auch bist, so bitte ich dich wirklich, halte fest an Gottes Idee, an Gottes Gemeinde, weil Gott hält an ihr fest. Und trotzdem, glaube ich, braucht es Zeit für Heilung und Wiederherstellung. Und es ist auch in Ordnung, sich mal einfach rauszunehmen für eine Zeit lang, aber im besten Fall sich dabei Hilfe holen, auch mit Menschen darüber reden, die vielleicht auch von außerhalb dann einem Mut zusprechen. Und da passieren leider ganz traurige Dinge, die sehr verletzend sind. Und aus meiner Erfahrung sind das die Dinge, die Christen in meinem Umfeld am meisten verletzt haben. Dinge, die in der Gemeinde passiert sind, wo Machtmissbrauch passiert ist oder wo sie zutiefst, zutiefst verletzt wurden. Und ich glaube, es gibt viele verschiedene Gemeinden und Formen von Gemeinde. Und wenn du in einer Gemeinde so etwas erlebst und da gibt es keine Chance auf Wiederherstellung und Klärung und Heilung, dann zieh weiter. Aber zieh nicht weiter und lass Gemeinde hinter dir, sondern such eine andere Gemeinde, in dem du aufgenommen wirst, gehört wirst, gesehen wirst, geliebt wirst, in dem du Heilung erfahren kannst und Menschen, die auch seelsorgerisch zur Seite stehen. Ja.
Voll. Also ich glaube da wirklich, so Sachen nicht einfach auch für sich so unter den Teppich zu kehren, sondern zu sagen, ey, wenn ich da wirklich was erlebt habe, vielleicht sowas Missbräuchliches erlebt habe, dann gehe ich in Seelsorge, ich gehe in Psychotherapie. Ja. Ich bin ja so ein, ich sage das gefühlt jeden Podcast, ich bin so ein Fan von Psychotherapie.
Ey, jeder Mensch braucht zwei Dinge. Das erste ist Jesus und das zweite ist Therapie. Das braucht jeder Mensch und ich auch.
Und Amen dazu, ich finde das wirklich so und ich finde das so cool, dass du das sagst, zu sagen, hey, gib diesen Traum, den Gott damit eigentlich hat, nicht auf. Und das finde ich so schön, da wirklich so, hey, Gott hat sich da was gedacht und Menschen haben das in den Dreck gezogen oder für ihre Macht missbraucht oder irgendwie sowas Dummes mitgemacht, aber gib diesen Traum, den Gott damit nicht hatte, den Gott damit hatte, einfach nicht auf.
Ja, und ich hatte auch mal so eine Phase, also wir hatten auch mal so eine Phase, wo wir irgendwie ein bisschen traurig und verbittert mit Gemeinde waren und wo es eine Phase gab, wo wir einfach für ein paar Monate sogar nicht regelmäßig gegangen sind und bewusst nicht regelmäßig gegangen sind. Aber was der Unterschied war, ist, ich wusste, jedes Mal, wenn ich nicht gehe, ist es nicht gut. Mhm. Ja, es war kein Zustand, mit dem ich glücklich oder zufrieden war, sondern wir brauchten diese Zeit, um auch ein bisschen heil zu werden und auch ein bisschen Zeit für uns zu haben. Aber jeden Gedanken, der in mir hochkam, der gesagt hat, ey, Gemeinde ist nichts für dich, also da habe ich versucht, das nicht zuzulassen und daran festzuhalten und zu sagen, nee, ich brauche jetzt gerade diese Zeit und vielleicht wechsle ich sogar die Gemeinde, aber ich halte an dieser Idee fest und jeder Sonntag oder jede Woche, in der ich nicht Teil in dieser Gemeinschaft bin, ist kein guter. Auch wenn ich mir manchmal nehme und den auch manchmal brauche.
Aber ist das, also ich höre das und denke so, boah, macht das nicht auch Druck? Also ist das nicht auch so, Gemeinde das Nonplusultra?
Ja, es kann Druck machen, es soll aber, glaube ich, keinen Druck machen, weil ich glaube, Gott ist da kein Gott, der die Tage zählt, an denen ich nicht gehe, sondern der es einfach lieben würde, wenn ich in meiner Zerbrochenheit und in meinem Frust nicht von ihm weggehe und mich einschließe in meinem Zimmer, sondern zu ihm renne und auch in Gemeinde zu Menschen renne und mir Hilfe suche. Und manchmal geht das nicht, manchmal muss man sich es außerhalb holen, wenn Personen in der Gemeinde betroffen sind oder auch sogar Leitung betroffen ist. Aber ich glaube, Gott ist ein Gott, der sich in unserer Not und in unserer Zerbrochenheit und Bitterkeit und Wut, der sehnt sich danach, dass wir zu ihm kommen mit all diesen Gefühlen. Und deswegen schließ dich nicht ein in deinem Zimmer, bleib nicht zu Hause, sondern rede mit Menschen drüber, nimm dir Zeit, heil zu werden, aber halt an Gottes Idee fest.
Ja, finde ich richtig cool. Und wenn man jetzt so wirklich so, du hast ja beschrieben, du warst so in einer Identitätskrise, wie bist du da gut rausgekommen oder wie kommt man gut aus so einer Identitätskrise raus? Also wie findet man wieder irgendwie festen Boden und kommt wieder in den Moment, wo man sagen kann, okay, das war irgendwie scheiße, aber ich will mich wieder so ausrichten und sagen, ich lasse mich bestimmen von dem, was so Gott über mich sagt und was ja. er so in mich reingelegt hat.
Ich bin sehr einfach gestrickt und jeder Tag, in dem ich nicht in der Bibel lese, und diese Tage gibt es, ja, da bin ich wie so ein Alzheimer-Patient, der eigentlich vergisst, wer er selber ist. Mhm. Ja. Und für mich war es wirklich die Bibel, die das getan hat, die mir mehr und mehr Identität zugesprochen hat. Und das ist kein Knopf, den ich gedrückt habe, sondern es ist auch heute noch so, dass jeder Tag, in dem ich nicht in der Bibel lese, bin ich wie so ein Alzheimer-Patient. Also Alzheimer ist eine schlimme Krankheit, nichts gegen Alzheimer, aber das Beispiel ist ein gutes Beispiel, weil es drückt aus, wie ich mich dann fühle und was in mir passiert. Mhm. Ich vergesse, wer ich bin. Mhm. Ich vergesse, wer Gott ist. Und ich vergesse, was er über mich sagt. Und in mir kommt der alte Freddy, das alte Ego hoch und dieser alte Typ, der sich nach Aufmerksamkeit, der sich nach Anerkennung von Menschen sehnt, und ich werde zu einem schlechteren Menschen, ich werde zu einem schlechteren Vater, ich werde zu einem schlechteren Ehemann. Und das passiert jedes Mal, wenn ich eben nicht kontinuierlich bei ihm bleibe und bei Jesus bleibe und auch täglich Zeit in seinem Wort verbringe. Ja? Das spricht mir Identität zu, jedes Mal, wenn ich die Bibel aufmache. Es sind Dinge, die passieren jedes Mal. Erstens, ich fühle mich schuldig, ja? Also, weil die Bibel deckt Schuld auf. Ja? Sie unterrichtet in Wahrheit, deckt Schuld auf, dann bringt sie mich auf den richtigen Weg und erzieht mich zu einem Leben nach Gottes Willen. Ja? Und das war aus 2. Timotheus 3, ab Vers 16. Aber das beschreibt gut, was passiert, wenn ich die Bibel aufschlage. Sie spricht mir jedes Mal Identität zu. Und sie ist wie ein Spiegel, in den ich schaue, als was hat Gott mich geschaffen. Und das vergesse ich aber jedes Mal, wenn ich nicht reinschaue. Und deswegen ist es so grundlegend und liegt eigentlich im... Es ist kein Add-on oder ist ganz nett, wenn man als Christ in der Bibel liest, sondern es gehört zu unserem Wesen als Christen dazu, weil sie uns so sehr Identität zuspricht.
Krass, richtig cool. Das heißt, du hast so, und konntest du das dann auch? Weil ich denke mir so, boah, wenn ich mitten in so einer Identitätskrise bin und irgendwie gerade eh nicht so Bock habe oder gerade eh alles so um mich rum kriselig ist, dann zu sagen, so, und jetzt schaue ich mal in die Bibel und dann läuft's wieder. Also war das für dich so leicht? Oder?
Es war nicht so leicht, aber es war einfach eine unerfüllte Sehnsucht. Ja, weil diese Identität oder das, was mich damals ausgemacht hat, dieses Streben nach Anerkennung und Menschengefallen, das war nie gestillt. Mhm. Ja? Weil die Menschen, die mich toll fanden, das hat mir nicht so viel bedeutet. Und die Menschen, die mich nicht toll fanden, noch, dann habe ich mich so gesehen, dass die mich doch bitte endlich toll finden. Und es war immer eine unerfüllte Sehnsucht. Und irgendwann wurde mir klar, ja, diese Sehnsucht kann nur Gott stillen. Mhm. Und dann war es natürlich nicht leicht, aber dann war es zugleich auch ein Moment der Ehrlichkeit zu sagen, ey, das, was ich hier gerade mache, das funktioniert nicht. Ja? Das ist eine ungestillte Sehnsucht in mir. Und das war einfach dann einfach so eine Sehnsucht. Ich will Gott kennen. Ich will wissen, was er über mich sagt. Und ich will nicht abhängig sein von Menschen. Ja? Das ist so albern. Ja? Und was Menschen über mich denken, da kann man wirklich süchtig von sein. Eine Sucht nach Anerkennung, was viele Menschen auch haben. Und wir alle haben damit zu kämpfen, mal mehr oder mal weniger, wenn wir morgens vorm Spiegel stehen und unser Spiegelbild anschauen. Wir haben damit zu kämpfen, vielleicht, wenn wir unsere eigene Stimme irgendwo mal hören. Vielleicht kennt ihr das, du hörst deine eigene Stimme, vielleicht demnächst bei Schloss mit lustig und denkst so, wie komisch hört sich meine Stimme an? Und fängst du voll so an, über dich selber zu zweifeln. Es hat... Boah, die anderen haben immer so coole Klamotten, immer die nicesten Klamotten und boah, ich wäre auch gern so cool. Und wir vergleichen uns ständig mit anderen Menschen und aber diese Sehnsucht, die tief in uns drin ist, die kann nur Gott stillen. Und deswegen war es nicht leicht und leicht zugleich, weil ich realisiert habe, ich muss einfach ehrlich zu mir sein. Die Sehnsucht kann nur Gott stillen und ich will, dass er sie stillt.
Und das ist ja sowas, manchmal klingt das so und dann ist wieder Gott und so, aber da ist ja nie ein Druck oder da ist ja nie ein, oh, du Arsch, du warst jetzt so lange weg und jetzt kommst du wieder angekrochen und willst wieder was von dir, jetzt soll ich dir wieder Identität zusprechen, sondern ich glaube, ich muss dann immer wieder verstehen, weil ich irgendwie aufgrund meiner Prägung immer so das Gefühl habe, Gott ist ein Gott, der auf meine Leistung getrimmt ist, also der einfach Leistung sehen will, so dass ich meine christlichen Hausaufgaben, Bibel lesen, beten, Worship so gut mache. Ja. Oder ein Gott, der dann, wenn ich wieder angekrochen komme, sagt, ja, jetzt bist du wieder, jetzt kannst du wieder kommen, ne? Hast es da die Scheiße nicht selber auslöffeln, komm, jetzt kommst du wieder. Und ich darf aber immer wieder checken, und das muss ich mir immer wieder sagen, Gott ist ein Gott, der es so gut mit mir meint, der mich liebt und der sogar, und wenn ich Scheiße gebaut habe, sagt, ey, ich darf freudig ans Kreuz kommen. Nicht, weißt du, so gebeutelt und so gebückt und so, oh, es tut mir leid, sondern ich darf freudig ans Kreuz kommen. Ich merke, oft bin ich diejenige, die mir da am meisten im Weg steht. Also oft sagt Jesus so, boah, Melli, ich hab dir schon vergeben, vergib dir jetzt endlich selber. So, lass das mal los. Und ich merke, dass da bei mir viel von Prägung irgendwie so drin steckt, dass ich das manchmal wie gar nicht. Ich kann das für andere glauben, aber wie nicht für mich glauben, dass das wirklich für mich gilt, weißt du? Und ich finde, man redet jetzt ja immer wieder in so Identitäts-, wir haben jetzt ja über Identitätskrisen geredet und über so Vergangenes, aber ich merke, da bin ich auch immer, also da rutscht man jetzt nicht in eine volle Identitätskrise und es ist jetzt ja auch, die Leute zuhören sind ja junge Erwachsene, die irgendwie schon so drinstehen und ich habe das Gefühl, so wahrscheinlich schon viele Identitätskrisen so überwunden haben, aber ich finde, es gibt auch wie so Mini-Identitätskrisen, wo ich manchmal vor einer Herausforderung stehe, irgendeine neue Challenge und davor stehe und denke, scheiße, kann ich das eigentlich? Mhm. Bin ich das? Will ich das? Es gibt so, es gibt so Reels, die ich so lustig finde, wo es so, I girl bossed too hard. Also ich hab mir quasi ich habe mich zu tough gegeben und auf einmal habe ich einen Job mit Verantwortung, wo ich denke, scheiße, wie mache ich das? Das bin ich doch nicht. Aber da so auch in diesen, und ich glaube, darum geht es für mich jetzt so viel in dieser Phase meines Lebens, wo ich nicht mehr in so einer vollen Identitätskrise bin, die mir den Boden unter den Füßen wegreißt, sondern mehr in so alltäglichen Mini-Krisen, da immer wieder zu sagen, so wie du gesagt hast, ich lasse mir das von Gott zusprechen. Und so floskelig das klingt, muss ich ehrlich sagen, bei so Sachen, ich merke, dass ich es dann aber oft trotzdem nicht begriffen habe. Also ja, Bibel lesen, das klingt so banal, aber wie oft mache ich das wirklich? Wie oft ersetze ich wirklich mit Gottes Wort eine Lüge, die ich irgendwie habe und habe da das begriffen, weißt du?
Und das ist das Ding, dass einfach alles, womit wir uns umgeben und die Dinge, die wir uns reinziehen und angucken, sei es irgendwelche Reels, YouTube-Shorts, Instagram-Videos oder auch Serien und Filme, die machen was mit uns. Die kommen in uns rein, die kommen in unser Ohr, die kommen in unsere Augen und die machen etwas mit unserem Sein, weil das liegt daran, wie wir geschaffen sind als Ebenbild Gottes. Und es ist genau das, was ich zu Beginn gesagt habe, ist, ich gucke mir lang genug eine Serie an, die Serie prägt mich. Ich fange an, Redewendungen aus der Serie in meinen Alltag zu übertragen. Und genau das ist das Ding. Und das Bild, was ich da immer von mir sehe, gerade beim Bibellesen, ich habe das auch hier morgens schon mal gesagt, ich finde, das ist so ein cooles Bild, weil es so zum Ausdruck bringt. Schaut euch mal die Snickers-Werbung an mit dieser Diva. Also die irgendwie fünf Männer sitzen im Auto auf dem Weg in den Sonnenuntergang und hinten in der Mitte zwischen zwei echten Kerlen sitzt so eine Diva, ja, mit so einem Tütü, völlig geschminkt, so voll, sind wir schon da und es ist so heiß hier, fächert sich Luft zu und dann sagt irgendwie einer von vorne, ey Udo, ess mal einen Snickers. Und dann beißt die Diva so einen Snickers rein und dann wird sie wieder zum Mann und dann heißt es, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und genauso fühle ich mich, wenn ich einfach über längere Zeit nicht in die Bibel schaue.
Das war eine sehr gute Werbebeschreibung gerade.
Es ist einfach, ich werde zu einem schlechteren Ehemann, zu einem schlechteren Vater, zu einem schlechteren Freund. Einfach auch die Dinge, die ich mir reinziehe, die auch oft gar nicht schlecht sind, die prägen mich und mein Sein. Und die Bibel ist so gut, die hält mir einen Spiegel vor und erinnert mich daran, wer ich bin.
Richtig, richtig cool. Krass, boah, Freddy, richtig geil und so coole Nuggets, die da dabei sind und ich glaube, das ist so, was ich so dir als Hörer wünsche, wenn du das gerade hörst, so nimm dir den Nugget, der so dein Nugget ist, wo du sagst, das nehme ich für mich mit, das ist so, da will ich nochmal länger drüber nachdenken oder da will ich drüber nachdenken, boah, sehe ich das auch so, sehe ich das nicht so. Das ist richtig cool. Und wir sind jetzt eigentlich schon, wir unterhalten uns jetzt fast schon 50 Minuten oder sogar länger. Richtig geil. Das ist krass, wie schnell die Zeit rast, oder?
Wirklich schnell.
Aber ich will dir so eine letzte Frage stellen, die ich so allen Podcast-Gästen stelle. Nämlich, was ist so dein Nummer-1-Wunsch an diese Generation junger Erwachsener? Mhm. Also vielleicht in Bezug aufs Thema, vielleicht auch losgelöst davon, was ist so dein Nummer-1-Wunsch?
Also aus meinem Empfinden ist das Thema Identität ein Thema, was absolut gerade in die Zeit von jungen Erwachsenen trifft. Einfach, weil überall junge Menschen sehnen sich nach Identität und junge Menschen suchen auch überall Identität. Und wir leben in einer Zeit, in der alles erlaubt ist, alles okay ist, in der es keine Wahrheit gibt und selbst unter uns Christen wir uns uneins sind über große Fragen. Und gerade junge Erwachsene, die sehnen sich aber so sehr nach Wahrheit, nach Zuspruch, nach Identität und eigentlich das, dieser Drang nach Individualität und alles sein können, was man möchte. Eigentlich die jungen Erwachsenen, die ich kennenlerne, die sehen sich so sehr einfach nach einer festen Identität, die nicht abhängig ist von einem Gefühl, das man gerade im Herzen hat. Und ich wünsche mir für diese Generation so sehr, dass sie diese Identität finden in Jesus durch die Bibel. Und das nicht, weil sie es müssen oder weil es nun mal das Buch ist, was Gott geschrieben hat, sondern dass sie eine große Sehnsucht danach bekommen, Gott in und durch die Bibel zu kennen. Ja? Und der Satz, den ich ja so cool finde und den ich den jungen Erwachsenen auch zusprechen möchte, ist, dass dein Herz kann nicht lieben, was dein Kopf nicht kennt. Ja? Wir lesen nicht in der Bibel, um einfach nur irgendwas Cooles über Gott zu wissen oder irgendwelche Verse rauszuhauen, wenn wir mit Menschen reden. Wir lesen in der Bibel, um den zu kennen und zu lieben, der sie geschrieben hat. Und mein Herz, unser Herz kann nicht lieben, was wir nicht kennen. Und deswegen Kopf und Herz gehören zusammen. Und lasst euch nicht belügen von dieser Welt. Ja? Herz über Kopf, Kopf über Herz. Nein, ja? Wir sollen Gott, unseren Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Seele, ja? Mit Kopf und Herz. Und das ist mein größter Wunsch für die nächste Generation.
Richtig krass. Boah, vielen Dank. Mega krasse Abschlussworte, lieber Freddy. Und ich merke so, du hast so eine Leidenschaft für die Bibel, das sagst du auch immer wieder. Und das will ich mir so mitnehmen, nochmal, weil ich finde das, also gerade diesen letzten Satz, den du gesagt hast, boah, wir können nicht, mein Herz kann nicht verstehen, was mein Kopf nicht kennt. Das finde ich,
mein Herz kann nicht lieben, was mein Kopf nicht kennt.
Ja, der schallert so richtig krass.
Der ist von Jen Wilkin, also keine Credits an mich. Jen Wilkin, super coole Frau, die hat diesen Satz in mein Leben gebracht. Ja.
Richtig geil. Vielen, vielen Dank dafür, Freddy. Finde ich mega cool. Nehme ich mir voll mit und ich hoffe, das nimmst auch du dir voll mit. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie, was das Zeug hält. Häng irgendwo deine 5 Sterne dran, kommentier was. Oder wenn du sagst, ich habe nochmal eine Rückfrage, ich habe irgendwie Feedback, ich will euch sagen, wie geil ihr seid oder was auch immer es ist, was auch immer du uns wissen lassen möchtest, dann schreib voll gerne an schlossmitlustig@wdl.de oder eine DM. Und ansonsten freuen wir uns, dass du eingeschaltet hast. Grüßen dich von diesem wunderschönen Ort, da wo du gerade bist. Wir werden jetzt noch ein bisschen See genießen und das hier feiern, hier zu sein. Und es ist so schön, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!